Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm von Alm Premium Mentoring.
Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner großen Freude zum zweiten Mal den Mindset-Experten Daniel Schreiber von Greater hier im Interview. Wir haben eine ganz spannende Folge aufgenommen vor kurzem, die ist am 28. Mai erschienen. Wer sich die noch nicht angehört hat, mit dem spannenden Titel auch, wie du den inneren Streber aus dir herausholst, den Link findet ihr direkt unten in der Infobox. Heute will ich mich mit Daniel gerne mal ein bisschen über Selbstliebe, Selbstvertrauen und Body Positivity unterhalten, weil dieses Thema, gerade Body Positivity, häufig ein bisschen, ich finde, eine ungünstige Richtung angenommen hat, auch wenn der Kerngedanke sehr positiv ist. Ja, vielleicht direkt mal an dich überleitend, was hältst du von Body Positivity? Oder vielleicht kannst du auch ganz kurz mal sagen, was ist das?
Also was Body Positivity ist, ist im Grunde genommen sich von seinem Körper, von seiner Art, Weise, aber auch, also es muss jetzt viele beziehen es nur auf den Körper, eigentlich von der Art, wie wir als Menschen sind, ob es körperlich, geistig oder seelisch ist, so anzunehmen, wie wir sind, einen positiven Aspekt zu haben, weil natürlich viel Wertung von außen kommt, wir dementsprechend auch diese Wertung häufig eher dann annehmen und sagen, okay, wenn andere uns werten, dann ist das wahr. Und dass wir selber uns verstehen, was haben wir denn für einen Wert für uns? Wie positiv nehmen wir uns eigentlich jetzt auch wahr? Und persönlich finde ich, ist eine sehr, sehr gute Sache, weil ich glaube, dass viele Sachen, was natürlich auch ein bisschen mit Social Media zu tun hat, einfach nach außen hin eine Art Erwartungshaltung nach außen gesetzt wird. Und ich finde es gut, wenn man dann dementsprechend den Frauen, aber auch Männern oder wen auch immer, wie man sich auch im Prinzip da bezeichnen möchte, eine positive Seite einfach auch mitgibt. Dass man sagt, hey, du, wie du bist, bist schon sehr gut.
Ja.
Das ist zumindest schon mal, der Kerngedanke ist schon mal sehr, sehr gut, muss man sagen. Ne?
Also da bin ich komplett bei dir. Ich finde auch, man sollte jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist und immer als unheimlich wertvoll ansehen, weil das hat jeder Mensch verdient und trägt er in sich. Was jetzt so ein bisschen die Frage ist, man sieht ja jetzt häufiger, auch bei TikTok oder wo auch immer, Leute mit starkem Übergewicht. Also ich rede hier von wirklich, sagen wir mal, 10, 20 oder 30 Kilo und noch mehr zu viel, die sich dann hinstellen und im Grunde genommen, ich möchte das so ein bisschen schon sagen, fast als Ausrede sagen oder nutzen und sagen, ja, das ist in Ordnung, so wie ich bin. Das mag ja auch grundsätzlich sein und ich möchte auch immer sagen, du bleibst unendlich wertvoll, egal wie viel du wiegst oder wie du aussiehst. Trotzdem schadest du in dem Moment deiner Gesundheit. Punkt. So.
Ja.
Und da ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich Selbstliebe dann?
Also ich sehe es ja immer wieder, in verschiedensten TV-Formaten sieht man es immer wieder, wie sehr dann diese Art Menschen auch dann eine sehr starke Meinung haben. Sie sind sehr, sehr geprägt. Sie haben vielleicht auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und das ist halt, das darf man auch betrachten. Also diese Menschen machen es nicht, um im Endeffekt anderen zu schaden oder sowas, sondern um sich selber zu schützen. Dabei ist es halt wichtig, wenn wir meinen, wir sind perfekt, wie wir sind, das hat immer das ist wie so ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir meinen, wir sind perfekt, haben wir das Gefühl, da müssen wir eigentlich ja gar nichts mehr machen. Es ist per se richtig, dass wir uns nicht mehr, wir müssen halt nicht unbedingt mit diesem Druck arbeiten, immer höher, schneller weiterzugehen. Wir dürfen uns aber vorstellen, das ist ja wie eine Pflanze, die wächst ja auch. Wir können ja die ja nicht stutzen, wir stutzen uns ja damit selber. Dass wir sagen, wir fangen an, weiter zu wachsen, dass wir auch weiter uns entwickeln, dass wir auf unsere Gesundheit hören, auf unseren Körper, was er uns eigentlich sagt, weil er kommuniziert ja auch auf irgendeine Weise, was unsere Gefühle denken oder fühlen und was unser Verstand einfach mal denkt. Was passiert denn da eigentlich? Weil wir kommunizieren immer wieder mit diesen drei Dingen und deswegen finde ich es schade, wenn Menschen aufhören, sich weiterzuentwickeln, wenn sie aufhören, sich selber zu sagen, hey, ich möchte mein Maß von gestern einfach auch mal übertreffen, vielleicht auch mal was Besseres schaffen. Ich möchte ein gesundes Leben, ich möchte ein langfristiges Leben haben, weil sowas ist ja vielleicht auch nicht in dem Fall gesund. Es heißt ja nicht, dass man sagt, man hat ein paar Fünschchen drauf, man hat ein paar Röllchen hier und da, sondern dass man darauf achtet, dass man auch gesund ernährt, dass man sich gesunde Dinge auch zuführt in der Form von, egal ob es Emotionen, Gedanken, Essen, was auch immer ist. Weil es geht immer um die Gesundheit. Für mich ist das Abnehmen immer nur ein Weg dorthin zur Gesundheit.
Ja.
Das ist zumindest ich nenne es mal, einem gesunden Maß von Gewicht. Nur, dass wir auch sagen können, wenn wir Kinder haben, wir können mit denen spielen. Wenn wir auf dem Fußballplatz sind, wir können auch laufen, ohne dann nach 10 Meter hechelnd auf dem Boden zu sitzen und sagen, kann nicht mehr.
Ja, bin ich ganz
Ja.
bei. Woher meinst du, kommt das, dass manche Menschen ja sich nicht weiterentwickeln, wirklich weiterentwickeln wollen? Was steckt dahinter? Weil eigentlich ist das ja natürlich und das natürliche Bestreben von uns Menschen.
Ja, Veränderung macht Angst. Das ist halt eine ganz klare Sache. Wir als Menschen sind eigentlich darauf eher sogar konditioniert, die Dinge so zu behalten, wie sie sind, außer wir werden dafür gezwungen, sie zu verändern. Und für uns ist der Zwang halt nicht so angenehm. Wir wollen eigentlich diese Dinge eher einen positiven Aspekt haben, was ich auch eher befürworte, weil Veränderung funktioniert dann erst, wenn wir freiwillig dann auch was machen wollen. Wenn wir gezwungen werden, ist es immer noch ein Zwang. Das heißt, es ist immer noch etwas, was die Menschen sagen, nee, will ich gar nicht. Auch wenn sie es vielleicht halbherzig sagen, ja, ich mach's mal, dann passiert aber eigentlich im Endeffekt gar nichts. Und diese Freiwilligkeit ist einfach unfassbar wichtig, dass wir uns öffnen für diese Themen. Was uns im Prinzip blockiert, ist, dass wir sagen, okay, diese Menschen haben ja diese Erwartungen, okay, vorher alles, was außerhalb war von meiner Komfortzone, also im Prinzip ist das, wo sie sich reinbewegen, eine Komfortzone, da fühlen sie sich wohl, da fühlen sie sich sicher, da tut ihnen niemand was an. Und alles, was außerhalb passiert, ist Schlechtes, wenn irgendwelche Menschen aus der Schule schlecht erzählt haben, wenn die Arbeitskollegen schlecht erzählt haben, wenn die Eltern irgendwas Schlechtes gemacht haben oder wer auch immer, dann fühlt man sich wohl in seiner Komfortzone, die wird ja auch immer kleiner. Und dann fühlt man sich irgendwann ja auch eingeengt, weil man immer denkt, okay, nach außen, die versuchen mir immer mit Druck immer weiter mich dazu zu bewegen. Aber es gibt vielleicht auch Stimmen nach außen, die halt sagen, hey, ich mache mir Sorgen um dich. Hey, das sind so Dinge, da müssen wir drüber sprechen. Hey, da solltest du vorankommen. Die haben aber Angst. Das ist ja so aus dieser Komfortzone, der Angstzone. Die müssten aus dieser Angst erstmal durch diese Angst durch, um aus der Angst rauszukommen, um in einer Handlungszone zu, dann in einer Veränderungszone. Und da scheitern die meisten halt dran.
Kannst du an der Stelle vielleicht einmal erklären, warum wir überhaupt Angst haben, ja, uns zu verändern, beziehungsweise aus der Komfortzone rauszukommen? Das hat ja, ich sag mal, evolutionäre Gründe.
Ja, also Veränderung hatte immer damit auch zu tun. Ich meine mal, früher waren die Veränderungen wesentlich konstanter. Man hatte eigentlich Veränderungen immer gehabt in dieser Form von, dass man halt, nehmen wir mal Höhlenmenschen in dieser Form, die mussten sich ständig verändern mit neuer Umgebung, muss Essen finden. Das heißt, das war eine ständige Veränderung, bis wir dann irgendwann an den Punkt kommen, jetzt können wir uns erstmal irgendwie festsetzen in einem Punkt. Wir können uns ja ansiedeln. Und jetzt mittlerweile, wenn man bedenkt, dass unser Wissen sich innerhalb von 3 Monaten teilweise verdoppelt und früher waren es 20 Jahre, wir merken, die Veränderung kommt immer schneller. Wir müssen eigentlich uns darauf gefasst machen, dass die Veränderung eigentlich eine der größten Konstanten ist, die wir im Leben haben. Das heißt, es gibt halt keine Veränderung, wenn wir uns nicht dessen öffnen. Aber wenn wir uns nicht öffnen dafür für die Veränderung, sagt das Leben selber, okay, dann gebe ich dir irgendwas an die Hand. Mal gucken, was da passiert. Und ich hatte da ein sehr lustiges Beispiel gehabt, ein Umfeld. Da habe ich gesagt, das ist im Prinzip, als wenn du als Beifahrerin bist und das Steuer mal einfach mal selber laufen lässt und das Auto von alleine Gas gibt, das schlingelt irgendwo und kann irgendwo dann auch gegenknallen. Und am Endeffekt hast du dann nichts. Du musst das Steuer in die Hand nehmen. Die Veränderung solltest du nicht laufen lassen, einfach und sagen, hey, ich habe es nicht in der Hand, sondern jeder Mensch hat es in der Hand. Jeder Mensch hat es in der Hand, ob du die Veränderungen annimmst oder nicht. Und ich würde es Ihnen empfehlen, das zu machen.
Meinst du, wenn man sich nicht weiterentwickelt, kann man überhaupt ja ganzheitlich glücklich, schrägstrich zufrieden sein?
Es gibt viele Menschen, die glücklich sind, auch ohne Veränderungen, weil manche sind resistenter manche wünschen sich eher eine Veränderung. Ich bin ein Mensch, der Veränderungen sehr gerne und sogar mag. Und es gibt Menschen, die ich auch kennengelernt habe, die Veränderungen eher meiden. Und es gibt auch viele, trotz allem, die immer noch sagen, ich bin zufrieden mit allem, was ist. Und ich glaube auch, es geht darum, ob wir diese Erwartung haben, wir müssen alles immer verändern, sondern wir müssen den natürlichen Fluss der Veränderung wahrnehmen und dementsprechend mit dem arbeiten. Wir müssen eigentlich selber, per se selber, können wir Dinge anstoßen, wenn wir sagen, wir wollen in eine bestimmte Richtung gehen. Ansonsten, wenn wir nichts verändern wollen, müssen wir nur den Fluss der natürlichen Veränderungen wahrnehmen. Menschen sterben vielleicht, wenn man in einem bestimmten Alter ist. Wenn andere Freunde kommen, Arbeit ändert sich, Ort ändert sich, bestimmte Situationen passieren, wie es jetzt in den letzten Jahren so viele Veränderungen gab, die wir nicht beeinflussen können, die wir aber annehmen müssen. Weil es halt einfach uns gezwungen gewissermaßen wird. Und was wir daraus machen, ist dann, liegt in unserer Hand. Ja.
Wir haben vorhin schon so ganz kurz das Thema Selbstliebe angeschnitten. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mit dir drüber vertieft sprechen, was ja Selbstliebe tatsächlich ist. Kannst du da mal ein bisschen dem Laien das vielleicht näher bringen, gerade weil viele so ein bisschen verwirrt sind? Es gibt Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, vielleicht noch mehr.
Ja, also ich kann es zumindest so sagen, also es gibt viele Definitionen nach außen hin, was ist Selbstliebe. Es gibt, glaube ich, auch nicht unbedingt das immer das richtig und falsch, aber es geht darum, wie bewerte ich Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet ja im Endeffekt, sich wie es selber heißt, selbst zu lieben. Die Selbstannahme von sich selber, von dem, okay, hey, ich habe auch ein paar Kilo mehr, ich habe auch mal ein Röllchen hier und da. Ich habe vielleicht eine große Nase, ich habe halt wenig Haare auf dem Kopf oder was auch immer. Das ist, betrifft ja im Prinzip ja alle. Und Selbstliebe ist aber, finde ich, dann denkt man einen Schritt weiter, zumindest erstmal von nach außen hin. Ich muss mir nicht nach außen hin die Liebe holen, sondern die Selbstliebe, hey, ich muss mich selber erstmal anerkennen, ich muss mich selber lieben. Wenn ich mich selber nicht lieben kann, kann ich andere Menschen auch nicht lieben. Das ist der erste Schritt. Vergessen wird häufig aber dann der zweite Schritt, dass Liebe immer allumfassend ist. Liebe ist ja nie weg. Das heißt, wir müssen gar nicht Liebe suchen, sondern sie ist immer umfassend da. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, Liebe ist keine Einbahnstraße, dass wir sagen, wir lieben uns nur selber, sondern wenn wir uns selber lieben, müssen wir auch schlussendlich auch das, was nach außen geht, nach die Liebe weitertragen. Das heißt, wir müssten verstehen, dass alles Liebe ist. Wir lieben im Leben alles im Leben, weil es ein Teil davon ist. Liebe ist ein Teil des Lebens. Wir können nicht sagen, das Leben ist weniger wert als das andere Leben. Alles, ob es Gegenstände, Tiere, Menschen sind. Deswegen finde ich auch, Veganismus hat ja auch eine gewisse Art dieser Liebe nach außen hin für Tiere sehr, sehr stark. Für die Umwelt zum Beispiel, für die Welt, dass sie sagen, die haben Liebe für die Welt. Man liebt ja dann nicht nur den einzelnen Baum, sondern alles, was die Erde beinhaltet, ob es der kleinste Stein ist oder der größte Mammutbaum. Das ist vollkommen egal. Und wenn wir Selbstliebe anfangen, ist es sehr gut, dass wir mit uns beginnen, dass wir verstehen, okay, uns selber anzunehmen, aber auch anfangen, unsere Umwelt wahrzunehmen und anzunehmen, wie sie sind. Und dass wir auch dort Liebe schenken. Weil dann bekommst du diese Liebe auch zurück. Ne? Man sollte sie nicht in sich selber einkehren und sagen, ich halte die ganze Liebe an mir selber, sondern ich verschenke alles, was du an Liebe hast, nach außen hin. Und dann wirst du merken, dass das tausendfach zurückkommt.
Wie siehst du das? Das hast du wahrscheinlich auch schon ganz häufig gehört. Diese, ja, ich sag mal, Floskel oder diese Volksweisheit, die sagt, man kann erst andere lieben, wenn man sich selber liebt. Stimmt das?
Ja, in der Form von, dass es immer eine Dualität ist. Das heißt, wenn man einen Menschen, man kann einen Menschen nicht lieben, das sagte Dieter Lange zum Beispiel, man kann einen Menschen nicht lieben, wenn man sich selber nicht liebt oder wenn man Liebe nicht geben kann. Das ist genauso auch, eine Freundschaft ist genauso wenig einseitig. Du kannst nicht einen Menschen meinen, der muss sich immer ständig bei dir melden, wenn du dich bei den Menschen auch nie meldest. Das heißt, es ist immer ein Geben und Nehmen. Ne? Du gibst, wenn du was gibst, kriegst du. Und wenn der andere was bekommt, gibt er dir auch wieder was. Ne? Das heißt, und dann dafür bekommt er auch immer wieder was. Das heißt, man muss in beiden Seiten etwas verändern. Das ist nicht nur die eine Person, die etwas verändern muss, sondern das dürfen wir alle. Aber eine Veränderung beginnt halt häufig erstmal bei uns und bei dem Gegenüber.
Hast du da für den Zuhörer vielleicht mal ein paar konkrete Tipps, wie er seine Selbstliebe stärken kann? Schrägstrich vielleicht eine Stufe davor, erstmal vielleicht beginnt, sich selber langsam zu akzeptieren?
Ja, also es beginnt im Prinzip alles in unserem Selbstbewusstsein. Das heißt, der Kern unserer ganzen Art und Weise ist das Selbstbewusstsein. Und ich versuche jetzt mal, das ein bisschen aufzudröseln, was Selbstbewusstsein wirklich ist. Es ist, sich selbstbewusst zu sein. Das heißt, nicht irgendwie, ich bin jetzt, wenn ich selbstbewusster bin, mutiger oder habe ein höheres Vertrauen oder habe eine höhere Selbstliebe, sondern erstmal geht es darum, sich, das heißt, wie fühle ich mich, wie bin ich und alles drum und dran, wahrzunehmen und aber auch unsere äußere Umwelt wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir bewusst eine bewusste Haltung haben, dann spüren wir das, dass wir selbstbewusster sind. Wenn wir bewusst sprechen, dann merken wir, dass wir selbstbewusster sind. Wenn wir bewusster denken und so weiter und bewusster fühlen, werden wir immer selbstbewusster. Wir stärken das immer weiter. Und wenn der Kern da ist von Selbstbewusstsein, dann können wir auch dieses Thema Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstwert auch verstärken. Das heißt, wir fangen an zu sagen, okay, wie würde es sich denn anfühlen, wenn ich das erkenne, an einer gewissen Klarheit mir angucke? Was bedeutet es für mich, Liebe zu fühlen? Wie fühlt sich das denn an? Einfach mal dieses Gefühl als wie ein Kind zu entdecken mal. So auf Entdeckungsreise zu gehen und sagen, wie fühlt sich weil für jeden ist das Gefühl Liebe eigentlich in gewissermaßen ein bisschen anders. Man sagt immer, der Körper hat immer die chemischen Ausreize, immer dieselben, aber im Endeffekt nehmen wir das vielleicht ein bisschen anders wahr. Wo fühlst du die Liebe? Fühlst du sie im Herzen? Fühlst du sie im ganzen Körper? Kribbelt es irgendwo im Bauch? Das kann alles sein, dass man sieht, okay, was ist dieses Gefühl? Und dieses Gefühl einfach mal auch jemand anderen zu schenken. Das heißt, ein guter Tipp ist es erstmal, also zumindest Schritt 1, fang erstmal an zu schauen, wie fühlt sich das an? Nimm dir Zeit, mach es in Meditationen zum Beispiel, in schöner Musik und stell dir einfach mal was vor, wo du das Gefühl hattest, da warst du verliebt. Da hast du wirklich Liebe jemandem geschenkt. Da hast du jemandem was Gutes getan. Dann merkst du, wie dieses positive Gefühl rauskommt und dann dieses Gefühl kann man sich dann halt dessen auch wahrnehmen und sagen, okay, dieses Gefühl möchte ich nach außen anderen ge geben. Und dann sich natürlich zu fragen, wie kann ich es mir geben, diese Liebe? Wie kann ich es mir dauerhaft geben in dieser Form von, was kann ich mir Gutes tun? Und wie kann ich auch an das andere Menschen auch geben?
Würdest du sagen, dass das ein einmaliger Prozess ist oder ist das etwas, was man sein ganzes Leben lang praktizieren muss, in Anführungszeichen?
Ich würde sagen, das ist eine Sache, die man sein ganzes Leben machen sollte.
Ja.
Also ob man es muss, ist immer dargestellt, man sollte es tun, wenn eigentlich der Wunsch dahinter ist, diese Selbstliebe zu erfahren, dann ist das eigentlich etwas, was gar nicht damit aufhört. Also Selbstliebe hört ja nicht damit auf, dass wir sagen, hey, wir lieben uns jetzt, aber morgen dann nicht mehr. Es ist wie so eine Vision nach außen hin. Wenn man ein Ziel hat. Das Ziel sollte nicht sein, sich selber zu lieben, sondern die Vision sollte sein, zum Beispiel das Leben und sich so anzunehmen, wie es ist. Vielleicht auch, man kann ja Visionen im Endeffekt so groß machen, dass sie auch aus Werten bestehen. Ich möchte ein gesundes Leben haben. Fängt Gesundheit heute an und hört morgen auf? Nein. Das heißt, es ist auch Gesundheit, wird dein ganzes Leben laufen.
Ja.
Genauso ist dieser Body Positivity, Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein. Alles, was wir unser ganzes Leben mittragen, es endet nicht, sondern es sind Begleiter von uns. Selbstzweifel sind Zweifel von uns, ne? Die müssen wir zwar schlussendlich auch bei uns tragen, weil sie ein Teil von uns sind.
Ja. Kann man trotzdem was gegen diese Selbstzweifel dann machen? Oder sollte man das?
Selbstzweifel brauchen eigentlich im Endeffekt immer noch das eine, Klarheit. Das heißt, Klarheit zu dessen zu sein, was denkst du, wie fühlst du, was passiert denn da gerade, weil es ist gut, wenn der Selbstzweifel sagt, hey, vom Haus zu springen könnte vielleicht nicht so gut sein. Aber weil man weiß, dass da was passiert, dann kommt nämlich eine Angst, die rational gedacht sinnvoll ist. Das
Ja.
heißt, wir würden jetzt nicht vom Haus springen, weil wir sagen, das ist eine gute Sache. Wenn wir sagen, okay, ich habe aber vielleicht eine andere Situation, ich habe meinen Traumpartner gefunden. Und dann den nicht anzusprechen, zu sagen, okay, jetzt habe ich Selbstzweifel, was wird er denn sagen? Das sind nicht rationale Ängste. Das heißt, im Endeffekt ist meine körperliche Unversehrtheit alles da, aber es geht um die geistige Versehrtheit, weil. Es heißt ja auch aus dem ganzen Bereich der Neurowissenschaft, wenn diese ganzen Zugehörigkeit, wenn wir ausgestoßen werden von eigentlich vom Umfeld, wenn wir abgelehnt werden, ist es derselbe Schmerz, als wenn man uns körperlich Schaden zufügt. Das heißt, es ist keine rationale Angst, aber der Schmerz ist derselbe. Na, als wenn uns wirklich jemand irgendwie einen Dolch in den Rücken sticht, weil es einfach, das tut einfach wahnsinnig weh, abgelehnt zu werden. Und wir dürfen aber damit lernen, dass dieser Zweifel vielleicht dann okay ist, wenn wir sagen, okay, die Klarheit, es kann passieren, dass dieser Mensch sagt, nein. Was kann mir denn passieren, wenn es im schlimmsten Fall nein sagt? Im Endeffekt also wünscht man sich einen schönen Abend und vielleicht passiert auch, dass ein anderer Mensch sagt, hey, der ist vielleicht auch der Richtige. Wenn es nicht gerade der Mensch ist, kann es ein anderer sein.
Würdest du sagen, wenn man sich der Ablehnung immer wieder stellt, dass man da auch ein bisschen, ich will nicht sagen abgestumpfter, aber ein bisschen, ja, besser damit zurechtkommt?
Mit Ablehnung, also Stefan Friedrich sagt das immer so schön, den inneren Schweinehund. Und er sagte es ja auch zum Beispiel so, wenn wir meinen, okay, wir wollen jemanden ansprechen, trauen uns aber dann nicht, machen es dann nicht, weil wir Angst haben vor der Ablehnung, dann stumpfen wir uns in der Form ab, dass wir uns dann nicht mehr trauen. Das heißt, wir schaffen einen Rahmen, in dem wir sagen, hey, nee, das schaffen wir nicht. Und dann kommt die nächste Frau, ach nee, hat beim letzten nicht geklappt, dann klappt es bei dieser auch nicht. Ach, bei der nächsten, ach nee, komm, lass es mal sein. Das wird sowieso nichts. Bis wir dann irgendwann diesen Rahmen durchbrechen und sagen, hey, ich traue mich jetzt, diese Frau mal anzusprechen und ich vertraue mich, diese Entwicklung zu machen, diese Veränderung zu gehen. Bis wir dieses eine Mal durchbrechen, dann merken wir, okay, hey, das funktioniert ja sehr gut. Dann funktioniert vielleicht das nächste ganz gut. Und das nächste, das ist eine Spirale, die wir nach oben gehen. Genauso können wir sie auch wieder nach unten gehen, wenn wir es halt nicht trauen. Wir dürfen darüber hinaus einfach auch mal diese Dinge wagen.
Dann vielleicht nochmal eine wichtige Frage. Ich glaube, der Zuhörer, der sich diese Folge gerade anhört, der wird schon, ja, ich sag mal, ein gewisses Bewusstsein haben und wahrscheinlich auch ein Interesse, sich weiterzuentwickeln. Was ich aber immer wieder so als Frage bekomme, ist, hey, ich habe in meinem Umfeld, sei es Thema Übergewicht, aber auch in anderen Bereichen, Leute, die, ja, die ich liebe, die beispielsweise das Übergewicht, nehmen wir mal das wirklich als Beispiel, verdrängen. Und ich weiß aber, dass sie sich damit langfristig an die Wand fahren gesundheitlich. Kann ich denen irgendwie helfen? Das ist so eine typische Frage. Was würdest du denen raten?
Auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Du kannst keinem Menschen helfen, der nicht Hilfe möchte. Man kann einem Menschen in irgendeiner Form, in einer positiven Weise gegenübertreten und die Dinge dann auch mal als eine offene Kommunikation halten und vielleicht diesen Menschen auch versuchen zu verstehen, warum macht er das gerade in der Situation? Dass man sagt, hey, mir ist aufgefallen, dass du gerade das. Dass dir vielleicht, dass du dich ja nicht besonders gut ernährst, hat das einen bestimmten Grund. Also der Anfang einer Veränderung ist immer auch ein gewisses Verständnis für andere Menschen. Wenn du anderen Menschen helfen willst, ist immer ein Verständnis gegenüber anderen wichtig. Und du kannst einem Menschen das anbieten, du kannst einem Menschen versuchen, ihm zu helfen. Aber es gibt einen Punkt, da muss der Mensch auch dir entgegenkommen. Wenn er das nicht macht, dann wird alle Arbeit nur noch von der einen Person kommen und dann wird das keine Entwicklung geben. Dann versuchst du natürlich mit aller Macht und dann wird alle deine Energie, deine Zeit in Dinge verschwendet gewissermaßen, die das gar nicht wertschätzen wollen. Und dann vergisst du dich selber auch wieder. Dann ist diese Selbstliebe zu wissen, okay, hey, ich muss mich selber auch selber anerkennen, wenn ein Mensch das nicht kann, sich nicht helfen mö lassen möchte, dann darf ich auch dessen auch mal loslassen, sagen, hey, dann passieren Dinge und biete diesen Menschen dann genauso gut an, wenn irgendwas ist, hey, du bist nicht alleine, ich bin da, ich helfe dir, aber ich möchte dir nur da helfen, wenn du wirklich bereit bist, dass wir gemeinsam was machen, weil dann können wir gemeinsam auch was tun und bewegen.
Würdest du das Gleiche auch beispielsweise einer Partnerschaft empfehlen?
Partnerschaft ist sowieso immer ein Spiel mit Feuer, muss man sagen.
Ja.
Also, wenn es um ein Thema in der Partnerschaft selber geht, ist es immer schwierig, einem Menschen zu helfen. Ich selber als Coach würde meine eigene Freundin zum Beispiel nicht coachen, sondern ich würde ihr nur im besten Fall die richtigen Fragen an die Hand geben, die sie braucht. Aber ich würde ihr niemals aufzwingen zu sagen, hey, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen, du brauchst ein Coaching von mir. Das heißt, wie sagt das, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Das heißt, sprech mit dem Partner. Sprech mit alles ist eine Art der Kommunikation. Selbst Partnerschaft ist eine Kommunikation, wenn wir meinen, wir müssen unserem Partner nicht kommunizieren, weil wir mal Angst haben, was wie er reagiert. Dann sollten wir uns Gedanken aber auch um die Beziehung machen. Dann, weil das ist wichtig, dass man auf Augenhöhe eine Kommunikation macht, dass man dem Menschen sagt, hey, ich möchte mit dir über ein bestimmtes Thema reden. Ich weiß, es fällt mir schwer, aber es ist mir wichtig. Ich möchte wenigstens einmal mit dir offen darüber geredet haben und dann kannst du selber entscheiden, wie wir damit weiter umgehen.
Sehr guter Tipp. Dann vielleicht noch mal so ein bisschen, du hast schon über Selbstbewusstsein gesprochen. Was ist das genau? Kannst du da noch mal eine Definition vielleicht herleiten?
Selbstbewusstsein, ich glaube, das hatte ich zumindest in dieser Form kurz gesagt. Also Selbstbewusstsein ist es selber bewusst zu sein. Das heißt, die Annahme oder das Wahrnehmen von sich selber, was fühle ich, denke ich und passiert gerade in mir. Das ist auch viel durch Meditation passiert das ja auch, dass man eine Selbstwahrnehmung durch diese Meditation hat und dann auch ein Selbstbewusstsein schafft. Nach außen hin kann man aber auch diese Selbstbewusstsein schaffen. Viele Coaches, Motivationscoaches machen das ja auch, indem sie eine bestimmte Haltung haben, dass sie sagen, jetzt ich bin ein Gewinner, dass sie bestimmte Sachen sagen. Für mich beginnt das immer, der Urkern, immer in diesem Bewusstsein zur Wahrnahme, was passiert eigentlich außerhalb und was passiert in mir auch. Sich selbst, also seiner Selbstbewusstsein. Wir sind halt im Endeffekt die einzige Spezies, die eine Art Selbstbewusstsein hat. Ne? Also wir nehmen uns wahr und unser Selbstbewusstsein ist gegenüber unserem Unterbewusstsein wesentlich kleiner. Das heißt, unser Selbstbewusstsein ist ein kleines Stück, was eigentlich unseres ganzen Lebens ausmacht. Und wir dürfen mit unserem Selbstbewusstsein unser Unterbewusstsein zumindest unterstützen. Das ist eine Unterstützung, weil so viele Prozesse, 80% unserer Prozesse bis 90% laufen automatisch. Das heißt, egal, ob es jetzt unsere Denkweise sind, ob es unsere Gewohnheiten sind, ob wir dann schlecht essen oder sagen, schlecht irgendwie immer negativ denken und reden. Das heißt, mit Selbstbewusstsein können wir sehr viele Dinge verändern. Aber nur, wenn wir dessen bewusst sind. Das heißt, wenn wir auch ein bisschen die Erwartung wissen, was dann passiert auf Situationen, desto bewusster werden wir Sachen, weil wir auf einmal klarer sind. Weil wir diese Unerschrockenheit brauchen wir halt. Wir brauchen halt auch diese Standfestigkeit. Wir müssen mit beiden Beinen auf der Erde gewissermaßen stehen, eine gewisse Verwurzelung zu dem haben, was ursprünglich da ist. Und dann entwickelt sich das auch immer weiter. Man kann es aber auch durch ein gewisses Mentaltraining auch nochmal verstärken, weil Selbstbewusstsein ist eine sehr starke mentale Sache, weniger emotionale Sache, weil es eine sehr, ich nenne es mal aus Drittperspektive, es ist eine Sicht auf sich selber. Das heißt, stell dir eine Person vor, die selbstbewusst für dich erscheint. Stell dir mal vor, du würdest in diese Rolle schlüpfen als Schauspieler. Wie geht diese Person? Wie steht sie? Wie guckt sie? Wie ist ihre Haltung? Stell dir vor, du bist diese Person. Du nimmst das automatisch mit auf. Der Körper kann nicht unterscheiden zwischen Fake und Real. Und dadurch entwickelt sich auf einmal was. Du merkst, dass so auf einmal das Energie strömt. Du merkst, dass auf einmal der Körper eine Veränderung bewirkt, dass deine Haltung ändert, dass deine Denkweise sich sogar teilweise ändert, dass deine Emotionen sich ändern. Nur weil du dem Körper ein Signal gibst, so möchte ich mich jetzt gerade fühlen. Ich habe hier eine Vorlage. Das ist dieser Mensch, der ist super selbstbewusst. Ich möchte gerne so selbstbewusst sein wie dieser Mensch. Gib mir bitte das, weil der Körper hat ja schon alles. Der braucht im Endeffekt nur einen Befehl. Gib mir bitte das. Da gibt ihr das.
Und wie lange braucht das, bis das dann im Unterbewusstsein angekommen ist, sodass sich das als neue Identität, als neue Gewohnheit entwickelt hat?
Es gibt keine feste Zeit. Also man sagt ja eine Gewohnheit, also es ist ja im Prinzip eine neue Gewohnheit. Eine neue Gewohnheit braucht ja mindestens 30 Tage, wenn man sie kontinuierlich jeden Tag macht, um sich anfänglich zu festigen. Und braucht mindestens 3 Monate, um irgendwo ins Unterbewusstsein anzukommen. Kann schneller gehen, kann mehr gehen, je nachdem, wie viel Zeit man auch aufwendet. Ne? Ich nutze es beispielsweise jeden Tag auf dem Weg irgendwo hin, dass ich eine gewisse bewusste Haltung habe, dass ich bewusst wahrnehme, dass ich mir bewusst wie in einem meditativen Zustand halte. und sage, damit trainiere ich mein Selbstbewusstsein, damit trainiere ich meine mentale Stärke aber auch. Das ist halt eine so unfassbare wichtige Sache auch fürs Selbstbewusstsein.
Ja. Jetzt, wo du es so ein bisschen hergeleitet hast, ist Selbstreflexion Teil davon oder was Unterschiedliches?
Das ist ein Teil der Klarheit.
Okay.
Selbstreflexion, zu wissen, okay, diese Dinge sind so, wie, also ich erkenne erstmal die Dinge, wie sie sind und bewerte sie nicht. Ich gebe denen keine Farbe, gebe denen keine Emotionen und keine Wertung, sondern die Situation ist so, ich sehe sie und dann kann ich entscheiden für mich, wie möchte ich mit dieser Situation umgehen. Weil die meisten geben eher denen eine Wertung, geben denen eine Farbe, geben denen eine, es muss aber so und so sein und so geht das ja nicht anders. Wir müssen lernen, dass wir da keine Wertung mehr geben müssen, sondern erstmal neutral verstehen, was da passiert.
Ja.
Weil das frage ich mich zum Beispiel auch, wenn ich das Gefühl habe, irgendeinen Menschen mag ich nicht. Das habe ich mir gefragt, zum Beispiel, keine Ahnung, Helene Fischer ist zum Beispiel eine Person, wo ich immer dachte, ach, die mag ich eigentlich gar nicht. Die ist mir irgendwie unsympathisch. Und die Frage habe ich mir zum Beispiel gestellt, ist das denn wirklich so? Warum mag ich diese Person denn eigentlich nicht? Ich kenne sie doch gar nicht. Also kann ich sie, ich glaube, Abraham Lincoln sagte das, ich mag diese Person nicht, also muss ich sie besser kennenlernen.
Ja,
Das
okay.
heißt, wenn ich die Men entweder lerne ich den Menschen kennen und versuche dann herauszufinden, was den Menschen ausmacht, oder versuche von vornherein zu mir zu sagen, hey, ja, ich habe es vielleicht ursprünglich nicht gemocht, ich kenne den Menschen nicht. Für mich ist er eine neutrale Person. Ich kann den gar nicht bewerten, weil ich könnte kein Urteil über diese Person fällen.
Ja, Toller Gedanke. Ich weiß nicht, von wem das kommt. Ich glaube, von Dale Carnegie, was mir gerade dazu einfällt. Der hatte gesagt, egal mit welcher Person du dich unterhältst, finde immer als erstes eine Sache, die du beeindruckend findest, an ihm heraus. Und also da kannst du selbst die unangenehmsten Leute vielleicht raus dir angucken. Und selbst bei denen wirst du vielleicht sehen, naja, zumindest haben sie eine extreme Disziplin oder Entschlossenheit. Und dann
Ja.
sieht man ganz anders auf die Leute.
Ja. Das macht auf jeden Fall so einen riesen, riesen Unterschied schon aus, wenn wir das so haben. Ja.
Du hast eben gesagt, es dauert so 30 Tage, bis wir so langsam eine Gewohnheit entwickelt haben und dann weitere 3 Monate, ne? Also so 4
Ja.
insgesamt.
Das heißt, wenn man jeden Tag sich zumindest mal 10 Minuten bis 20 Minuten Zeit nimmt, damit zu
Ja.
befassen, und es geht wirklich darum, dass man jeden Tag das macht. Jeden
Ja.
Tag in irgendeiner Form, in der Morgenroutine, auf dem Weg zur Arbeit, beim Bügeln, beim Wäsche aufhängen, beim Kochen oder was auch immer, egal wo. Wir haben so viel leere Laufzeit, die wir nutzen können, uns dessen bewusst, dieses Bewusstsein, diese Bewusstseinstrainings auch machen, dann werden wir auf Dauer das dann schaffen. Dann werden wir auf Dauer auch diese Gewohnheit aufbauen. Und Gewohnheit braucht halt im Endeffekt drei Dinge. Und eins ist halt ist ganz erheblich. Was es braucht, ist Ort, Zeit und Handlung. Das heißt, beispielsweise, ich habe bei mir eine Gewohnheit, dass ich jeden Morgen, wenn ich zum Beispiel mit der Bahn fahre oder mit der Straßenbahn fahre, bin ich am selben Ort. Ich setze mich hin, zücke mein Buch raus, lese etwas. Das ist bei mir schon automatisiert drin. Und das Interessante ist, es gibt einen Faktor, der sehr erheblich ist, ist nämlich der Ort. Wenn ich mal einen Tag frei habe und sage, hey, jetzt fahre ich nicht mit der Bahn, würde ich nicht um dieselbe Uhrzeit das Buch rausziehen. Das heißt, überlege dir einen Ort, wo du das machen kannst, wo du häufig bist und wo du das Training durchziehen kannst. Die Zeit ist dann vollkommen egal. Also es kann auch sein, dass ich das vormittags und nachmittags macht dann keinen Unterschied. Ob es eine Stunde früher oder eine Stunde später ist, macht keinen Unterschied. Und die Handlung ist dann das Zweitwichtigste, weil es sagt, okay, es muss eine konkrete Handlung sein, die du tust. Ne, dass du sagst, okay, was mache ich denn genau? Irgendwann kommt das dann automatisch.
Das eröffnet ja unheimlich viele Möglichkeiten, wenn sich das über das nochmal vor Augen führt, wirklich, dass man in maximal, sage ich mal, so 4 Monaten fast alle Gewohnheiten so verändern kann. Und die werden einen dann ja mehr oder weniger automatisch, keine Ahnung, beispielsweise, wenn man sich Gewohnheiten aneignet, sich gesund zu ernähren oder schlank zu sein, sage ich mal, auch dazu führen.
Das hat ja auch viel mit Neuroplastizität zu tun. Das heißt, unser Gehirn ist ja ständig in der Veränderung. Das heißt, es ist ja nicht da, sondern jedes Mal wird was passieren. Und den Input, den wir geben, verändert die Bahnen. Es gibt Bahnen, die unfassbar viel trainiert sind. 20 bis 30 Jahre haben wir vielleicht schlechte Ernährung gemacht. Das heißt, ja, Bis 30 Tage oder 4 Monate haben wir die Grundvoraussetzung für einen gewissen Prozess aufgebaut, ein gewisses Verhalten. Wir dürfen aber dann nicht aufhören. Wir müssen dann fällt es uns leichter, den Prozess zu laufen. Dann fällt es uns leichter. Das ist genauso wie, ich lerne 2 Sprachen aktuell für mich oder lerne zum Beispiel eine ganz neue Sprache. Ich mache jeden Tag ein bisschen. Es fällt mir jeden Tag ein wenig leichter, das zu machen. Am Anfang ist es natürlich so, ja, da muss man hier nochmal und hast du jetzt eigentlich Schluss. Aber wenn man dann einmal anfängt und dann den Prozess immer wieder dran hält, wird es immer leichter. Es fühlt sich leichter an und eigentlich macht es dann irgendwann auch Spaß. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich eine 6-spurige Autobahn nicht von heute auf morgen abgerissen wird und ein Fahrradweg nicht von heute auf morgen eine 6-spurige Autobahn wird. Das heißt, wir dürfen lernen, das andere abzubauen, wenn das andere aufzubauen ist.
Kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären für jeden, auch wenn der Begriff mittlerweile ein bisschen verbreitet ist, aber was Neuroplastizität so ganz grob ist?
Neuroplastizität ist im Grunde genommen, wie kann man das am besten erklären? Das sind unsere, wir haben ja ganz Milliarden an Nervenzellen und die miteinander alle verknüpft sind. So, jetzt kann man sich das vorstellen, wie so ein Stamm, der auch mit so kleinen Fäden raus hat, wo dann diese Verbindungen kommen. Und man hat festgestellt, dass diese Neuroplastizität, dass dieses Ding verändert. Das heißt, wenn eine Information, das ist sehr, sehr spannend, aus der Wissenschaft, wenn man eine Information abruft, ist sie irgendwo in irgendeiner Form in dieser Nervenzelle hinterlegt. Die Information wird rausgenommen und irgendwo anders entsteht die wieder, wenn wir sie wieder nicht brauchen in diesem Moment. Das heißt, innerhalb dieses einen Stamms verändert sich das Ding und je mehr Infos wir mit reingeben, desto mehr Verknüpfungen kommen, je mehr Ausbeulungen entstehen daraus, je mehr kommen dann an Wissen. Und die Neuroplastizität heißt halt, dass wir bis ins hohe Alter, egal wie alt wir sind, sich unser Gehirn immer weiter entwickelt und sogar regenerieren kann. Man sagt ja, wenn einmal Gehirnzellen gestorben sind oder zerstört sind, kommen sie nicht wieder. Blödsinn. Die werden immer wieder aufgebaut. Natürlich müssen wir dann gegensehen, okay, wenn wir ständig nur zerstören und keine Zeit mehr geben zur Heilung, dann passiert nichts. Aber selbst im hohen Alter mit Demenz und sowas, wenn wir aufhören, das Gehirn zu benutzen, und das ist egal in welchem Alter, das sind ja auch Thema Lernen, Erwachsene. Man kann im hohen Alter eine Sprache lernen. Das hält einen mental fit. Und wenn du mental fit bist, dann bist du körperlich fit. Es ist unfassbar, wie der Zusammenhang damit ist. Und wir sind so sehr geprägt von unserer Schule, dass wir sagen, Lernen macht keinen Spaß. Lernen macht ganz viel Spaß, wenn wir es bewusst entscheiden, was wir lernen wollen. Ja. Jetzt dürfen wir außerhalb der Schule entscheiden, was wir lernen wollen. Jetzt können wir außerhalb entscheiden, boah, das fände ich cool, das hätte ich mal eigentlich gerne damals in der Schule schon gewusst. Jetzt hast du die Chance. Und Erwachsene und Lernen ist immer noch so ein schwarzes Tuch, muss man sagen.
Vielleicht noch einmal, dass wir das ganz klar hier oder wir einmal ganz klar auf den Punkt bringen, weil ich ganz viele kenne, die sich gerade ab einem gewissen Alter gar nicht böse oder despektierlich gemeint hinstellen und sagen, ja, ich kann mich nicht verändern, ich bin so, wie ich bin. Du hast ja gerade genau gesagt, Neuroplastizität sagt doch, dass du kannst das verändern und auch bis ins hohe Alter. Das heißt, auf den Punkt gebracht, wenn jemand diese Aussage trifft, dann ist das im Grunde genommen eine Willensentscheidung. Er sagt nicht, er sagt zwar, ich kann das nicht, aber in Wahrheit will er es nicht, oder?
Ja, also er will es nicht und für ihn ist es eher so, ich kann es nicht. Er sagt dann, diese Person würde dann sagen, ich kann es nicht, weil ich nenne es mal, es wurde eine Gewohnheit gebaut in den letzten 20, 30 Jahren, wie ich gesagt habe, die fällt nicht von heute auf morgen weg. Und das kann schwierig sein, wenn man einen Riesenklotz sieht, der 20, 30 Jahre ist, den kriegt man nicht in 2 Wochen weg. Das sind halt auch jahrelange Arbeiten daran, wenn jemand 20 Jahre, 30 Jahre lang geraucht hat, dann wird er auch, dann klar, ist es wichtig, dass er auch von heute auf morgen aufhört. Aber es ist ein Prozess, der braucht ein bisschen Zeit, bis dann irgendwann aus diesen Gedanken rauskommt, bis dann irgendwann das Gehirn sagt, hey, diese Nervenzellen, die brauche ich ja gar nicht, das Rauchen ist ja gar nicht mehr so relevant. Und wenn die Menschen das nicht wollen, hat es auch viel mit Angst zu tun. Es hat viel mit Angst zu tun, zu scheitern. Dass wir sagen, hey, wenn ich scheitere, dann bin ich nicht gut genug und dann klappt das sowieso nicht, dann mache ich es lieber nicht, dann fühle ich mich nicht schlecht. Und diese Menschen brauchen auch genauso diese Selbstliebe, diese oder diese Liebe von uns, brauchen diese Wertschätzung und diese Unterstützung. Aber eine Unterstützung von nicht du musst, sondern hey, lass uns doch gemeinsam Wege finden, lass uns gemeinsam, ich unterstütze dich, ich bin bei dir. Ne? Versuche es doch wenigstens ein bisschen zu ermutigen, auch ein gewisses Ziel vielleicht auch zu geben, zu sagen, hey, wofür machst du das eigentlich? Wenn du jetzt, sagen wir, abnehmen möchtest, wofür würdest du das denn gerne tun? Würdest du es, ja, vielleicht für meine Kinder, vielleicht, dass ich jetzt auch mal Marathon laufen kann. Wir hatten mal einen bei uns bei Wetter auf der Bühne gehabt, den hatte man nicht zugetraut, dass er einen Marathon läuft, weil er einfach körperlich auch eingeschränkt war. Er hat es aber allen gezeigt. Der hat das allen gezeigt, weil er an sich geglaubt hat. Weil er sagte, dass ich glaube, muss mir jetzt nicht das glauben, was andere sagen, sondern ich vertraue darauf, dass ich das kann, weil ich bereit bin, diese Veränderung zu gehen, bereit bin, etwas dafür zu tun. Und er hat so viel dafür getan.
Ja, das sieht man ja an ganz vielen Stellen, was unser Gehirn in der Lage ist, bei, keine Ahnung, Querschnittsgelähmten, wo die Ärzte gesagt haben, der wird nie wieder laufen können und er hat sich das so fest in den Kopf gesetzt. Oder gibt verschiedene Berichte auch, was so ja, Spontanheilung anbelangt, keine Ahnung, von Krebs oder was auch immer. Ja, unheimlich spannendes Thema.
Ja, das Leben bietet eigentlich so viele Möglichkeiten mittlerweile an. Wir können das Leben im Endeffekt, also meine große Vision ist es ja auch, das Leben zu verstehen. Aber im Endeffekt muss ich mir eingestehen, ich werde bis zum Tode mein Leben, das Leben nicht in der Gänze verstehen. Dafür tue ich aber alles, um das zu verstehen, was ich verstehen kann. Und es passieren Dinge, die wir nicht erklären können. Das passiert, ob es jetzt übernatürlich oder was auch immer das Leben so widerspiegelt. Das ist genauso wie man vermutete damals, also es gibt ja eine neue Erkenntnis, dass das Universum außerhalb unserer Sonnensystem eine bestimmte Informationen sagen, okay, so muss es sein. Mittlerweile hat man Erkenntnis, das ist doch vollkommen anders. Das heißt, wir haben so viele neue Erkenntnisse, aber auch zu uns, zu unserem Körper, zu dem, was wir erschaffen eigentlich, mit unserem Geiste, mit unseren Emotionen, Schlagwort im Prinzip, Gesetze Anziehung, ne? Weil man sagt, hey, das ist das. Wir müssen etwas sein, damit der Körper sich darauf einstellen kann. Jetzt so möchte er sein, also gebe ich dem das jetzt. Ne, das bringt natürlich jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt schlank und werde jetzt schlank, sondern dafür muss dann im Endeffekt, okay, wenn ich schlank bin, dann wird der Körper dazu aktiviert, zu motiviert, zu sagen, hey, in diese Richtung möchte der Verstand gehen, ich gebe dem mein Go, lass uns loslegen. Auch langfristig motiviert zu sein, weil wenn der Körper einmal gegen einen ist, gegen den Gedanken, den man ist, ja, stell dir mal vor, das sind Milliarden an Zellen, die sich wehren gegen einen Gedanken. Da ist man direkt unterlegen. Man muss den Körper sich als Verbündeten nehmen.
Wie tut man das? Vielleicht ganz einfach einmal formuliert, das wird wahrscheinlich sonst zu weit, aber.
Ja, das ist im Endeffekt, wir haben eine gewisse Sucht nach bestimmten Botenstoffen. Das heißt, wenn wir ständig im Stress sind, brauchen wir diesen Botenstoff, weil der Körper sagt, boah, das brauche ich, das ist mein Kick. Und wenn wir jetzt sagen, nein, ich will jetzt von heute auf morgen positiv denken, dann sagt der Körper, nee, das geht ja gar nicht. Und dann sucht er sich Stressfaktoren automatisch raus. Und dann denkst du, ja, das hat dann auf einmal nicht funktioniert, das Positivdenken, weil ich ständig unter Stress bin wieder. Aber wenn wir dann versuchen, das zu verstehen, diese Dinge, denen auch Zeit zu geben, dass wir sagen, hey, wieder ein bisschen durchzuatmen und sagen, okay, das hat mich jetzt gestresst. Ich gebe dem aber jetzt ein positives Gefühl, weil ich es möchte mit einem positiven Gefühl das abschließen. Ne, wenn der Partner einen ärgert, zu sagen, hey, okay, ich gehe zum Partner, gehe ihm was Positives oder fühle einfach mich auch mal positiv und sage, okay, ich gehe mal einen Spaziergang, mache was Positives daraus. Das heißt, dass man sich dann angewöhnt, den Körper zu zeigen, hey, das ist nicht schlimm, dass es auch mal was anderes kommt.
Toller Impuls. Ja, und danke auch für die Einblicke. Also ich glaube, da haben wir hoffentlich den einen oder anderen Zuhörer hier mal zum Nachdenken angeregt. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie gerne mit 5 Sternen. Schreibt auch gerne, wenn ihr Fragen zu den Themen habt, die in die Kommentare. Vielleicht machen ja Daniel und ich nochmal eine dritte Folge, wo wir auch nochmal vielleicht die Fragen dann aufgreifen.
Sehr gerne.
Und ansonsten, ja, hast du noch einen kleinen Impuls, Schlusswort für unsere Zuhörer?
Ihr dürft das, was auf euch zukommt, gerne annehmen. Im Leben geht es im Endeffekt um das Gleichgewicht der Dinge. Das heißt, alles, was Negatives auf euch zukommt, dürft ihr genauso annehmen wie das Positive, weil alles sind Kinder unseres Lebens, die eigentlich immer ein Anteil von uns sind.
Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünschst, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben in den letzten 10 Jahren Hunderten von Menschen im 1:1-Coaching und unzähligen weiteren durch unsere Beiträge und Kurse helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Deswegen gehe am besten jetzt direkt auf www.benediktalm.de und buche deine unverbindliche, kostenlose Beratung. Warte nicht länger. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen.